Shalom Uvracha. Shalom heißt Frieden und Uvracha heißt Segen. Frieden und Segen sei mit dieser Gemeinde. Ich habe mich gefreut über den Lobpreis heute Morgen, alles, was ich schon erleben durfte, nämlich eine Atmosphäre der Liebe Gottes. Bei euch habe ich immer so empfunden, die man nicht überall so empfindet. Man empfindet ja etwas. Während dem Lobpreis dachte ich, es gibt, oder der Mensch besteht aus zwei Teilen, aus Herz und Zunge. Haben wir immer gesungen. Von ganzem Herzen will ich dich loben, meine Zunge soll dich preisen und lobpreisen. Wir bestehen aus Herz und Zunge. Und Jesus sagt, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Durch unsere Lippen, durch das Bekenntnis, bekennen wir uns zu Gott und Gott bekennt sich zu uns. Wenn wir Jesus aussprechen zu einem anderen Menschen, dann sagt Jesus zu seinem himmlischen Vater, Vater, segne den Hans-Jürgen jetzt. Und was passiert? Durch den Heiligen Geist kommt in mein Herz Freude. Und diese Freude setzt sich dann fort zu dem anderen. Und so ist es ein Kreislauf zwischen mir und dem Nächsten und Jesus und Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Heute ist ein besonderer Tag für einen Schäfer, einen Hirten auf dem Hainberg. Viele von euch waren schon mal auf dem Hainberg und sind dort spazieren gegangen, stimmt's? Wir wohnen in Gebersdorf und dort ist der Hainberg und da geht man spazieren. Und in dieser Zeit trifft man dann immer eine riesen Schar von lieblichen Wesen an, nämlich eine Schafherde. Diese Schafherde wird heute geschoren. Heute hätte man von 8 bis 11 Uhr dabei sein können, dass alle Schafe ihr dickes Fell verlieren, geschnitten bekommen. Sie werden geschert, geschoren oder geschoren. Ja, und vor einiger Zeit ist Folgendes passiert. Ein junger Mann kommt zu dem Hirten, zu dem Schäfer, und er ist ein netter junger Mann mit seinem Mercedes, den er etwas vorne hat stehen lassen, mit Schlips und Kragen, so wie ich, und hat ein Facebook, ein Laptop dabei. Und dann sagt er zu dem Hirten, zu dem Schäfer, soll ich Ihnen sagen, wie viele Schafe Sie haben? Oh, wenn Sie wollen, können Sie machen. Okay, dann, der junge Mann ging zu seinem Auto zurück, packte das Notebook und sein Infrarot-Handy aus, holte sich über das Internet ein Satellitenbild und öffnete einige Tabellen. Nachdem er einige Zeit gearbeitet hatte, druckte er über einen Hightech-Mini-Drucker einen 120-seitigen Bericht, ging zum Schäfer und sagte zu ihm, Sie haben 1185 Schafe hier stehen. Der Schäfer antwortete, das ist richtig. Sie dürfen sich eines aussuchen. Der junge Mann suchte sich ein Schaf aus und brachte es in den Kofferraum seines Autos. Der Schäfer fragte nun seinerseits den jungen Mann, wenn ich Ihnen sagen kann, was Sie von Beruf sind, bekomme ich dann mein Schaf zurück? Der junge Mann antwortete, okay, einverstanden. Der Schäfer sagte, Sie sind Unternehmensberater. Das ist richtig. Woher wissen Sie das? Ja, der Schäfer antwortete, erstens kommen Sie hierher, ohne dass ich Sie gerufen habe. Zweitens wollen Sie ein Schaf dafür haben, dass Sie mir Dinge erzählen, die ich längst schon selbst weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Und nun bitte geben Sie mir bitte meinen Hund zurück. Wir bezeichnen unsere Zeit als Endzeit. Diese Endzeit hat vor 2000 Jahren begonnen. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, hat diese Endzeit begonnen. Die letzte Zeit, eine Äon, ein Zeitabschnitt. Aber das Besondere an dieser Endzeit ist, dass die letzte Phase dieser Endzeit als die letzten Tage bezeichnet werden. Diese letzte Phase wird als die letzten Tage in der Bibel bezeichnet. Im Duden steht von den letzten Tagen, oder erstmal diese letzten Tage, davon heißt es, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden. Und im Duden werden Spötter wie folgt bezeichnet: vor Verachtung ausspucken, das ist spotten, oder spotten meint auch lächerlich machen. Das ist typisch für unsere Medien heute, wenn es um Christen geht oder um Juden geht, dass sie Spötter sind und in diese Kategorie fallen. In 2. Timotheus 3, 1 bis 5 lesen wir, da haben wir eine ganze Liste von Ausprägungen der Verachtung und des Lächerlichmachens. Ich lese es mal in guter Hoffnung. Zweite Timotheus 3, 1 bis 5. Diese Bezeichnung letzte Tage haben wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament als Bezeichnung für die letzte Phase der Endzeit. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Da ist eine ganze Liste von lächerlich machenden oder spottenden Menschen aufgeführt. Da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: Das sollst du aber wissen, in den letzten Zeiten, letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wichtigtuerei und maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, Ungehorsam ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute und kennen keine Treue. Diese unverschämten und aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen und ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen. Nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm oder kirchlich fromm, vielleicht religiös oder christlich, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Also, das ist eine Liste von Menschen, die in der letzten Zeit, in den letzten Tagen auftreten werden und diese Merkmale haben. Ja, wie ist das bei uns? Sind wir Menschen, die in eine dieser Kategorien fallen? Normalerweise nicht. Das heißt, normalerweise meine ich, wenn wir wiedergeboren sind und haben eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus in unserem Herzen, in unserem Leben, dann sind wir veränderte Menschen. Dann sind wir neue Menschen mit einem neuen Denken. Das neue Denken wird von Paulus bezeichnet in Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem lebendigen Opfer, das da heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer folgerichtiger oder logischer Gottesdienst. Und dann: Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, distanziert euch vom Zeitgeist, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, das heißt auch durch die Erneuerung eures Denkens, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Durch die Wiedergeburt werden wir neue Menschen. Und einer meiner Lieblingsverse von Anfang an meines Glaubenslebens, mit 18 habe ich mich bekehrt zu Jesus Christus, und der Vers war dann: Wer in Christo ist, er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vorsicht, heute sagt man, es ist etwas neu geworden oder Neues ist geworden. Es ist alles neu geworden. Ist logisch, wenn ein Mensch geboren wird und er ist gesund, dann ist alles dran. 10 Finger, 10 Zehen, Nase, Augen, Ohren, alles ist dran bei diesem kleinen Baby. Es muss nur ausgebildet werden durch Wachstum. Und so ist das bei uns Christen auch. Wenn wir wiedergeboren sind durch Jesus Christus und den Heiligen Geist, sind wir eine vollkommen neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ist alles neu geworden. Nur, wir müssen uns immer wieder dazu bekennen, mit unserer Zunge, erstens mal mit unserem Herzen und dann mit unserer Zunge. Denn durch unsere Zunge binden wir uns und machen etwas verbindlich. Wir binden uns, und wenn wir etwas gesagt haben und der andere beobachtet uns und sieht dann das Gegenteil von dem, was wir gesagt haben, dann machen wir uns lächerlich. Also wir binden uns durch unsere Worte, sagt der Salomo auch in Sprüche. Ja, Wiedergeburt ist nötig für den Anfang eines Christenlebens. Wir können nicht durch allmähliche Umgewöhnung Christen werden, sondern nur durch eine Wiedergeburt, Neugeburt, durch ein Ereignis in unserem Leben. Ich habe das mit 18 Jahren erfahren und habe dann begonnen zu wachsen in meinem Glauben und Vertrauen und vor allen Dingen in meinem Gehorsam. Und Bonhoeffer sagt, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende ist gehorsam. Gehorsam ist die Voraussetzung für die Nachfolge und für ein Wachsen in Christus. Was gehört dazu? Die Taufe. Die Taufe, nicht die Kindertaufe, Säuglingsbesprengung, sondern die Taufe, die wir an uns geschehen lassen, wenn wir uns als erwachsene, entscheidungsfähige Menschen entschieden haben, Jesus nachzufolgen und sagen, ich lese in der Bibel, ich muss mich taufen lassen. Durch die Taufe bekennen wir mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod. Das Grab Christi ist, oder umgekehrt, die Taufe ist wie das Grab Christi, ist ein Grab. Der alte Mensch wird untergetaucht in das Wasser, symbolisch, und wird begraben, weil er tot ist. Und einen Toten kannst du mit dem Fuß anstoßen, der regt sich nicht mehr. Du kannst ihm alles Mögliche zufügen, aber er regt sich nicht mehr. Also Ärgernis und Hass und Widerschlagen und wieder, ja, vergelten, was mir der andere angetan hat, kommt für einen gestorbenen, toten Christen nicht mehr in Frage. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist ja aus dem Grab auferstanden. Durch Jesus Christus lebt er in der Kraft der Erneuerung, der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Wir leben heute 35 Tage nach Ostern. In 5 Tagen feiern wir Himmelfahrt. 10 Tage nachher feiern wir Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir sollten uns immer wieder auch daran erinnern, was in der Vergangenheit geschichtlich, historisch geschehen ist und was in der Gegenwart läuft, wie wir uns in der Gegenwart verhalten und welche Erfahrungen wir in der Gegenwart machen können und was im Blick auf die Zukunft in Gottes Wort steht. Also, Jesus ist gen Himmel gefahren, 40 Tage nach Pessach, nach Ostern, und die Jünger haben ihn gesehen, haben ihm nachgeschaut, und ein Engel spricht zu ihnen: Was seht ihr? So erstarrt gen Himmel. Den ihr jetzt habt auffahren sehen, wird wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt, von hinnen zu gehen. Er wird wiederkommen. Damals war es der Ölberg, er wird wiederkommen auf den Ölberg, um eine neue Zeit, einen neuen Äon einzuleiten. Es wird die Wiederkunft Jesu Christi hat 2 Phasen. Einmal die Entrückung der Gemeinde und zum anderen, 3,5 oder 7 Jahre später, die Wiederkunft sichtbar für alle Menschen auf der Erde. Und dann beginnt ein neues Zeitalter, Äon steht in der Bibel, also 1000 Jahre, wo auf der Erde Reich Gottes Wirklichkeit geworden ist. Frieden, Shalom wird dann überall sein. Jesus wird von Jerusalem aus herrschen und das Wort von Jerusalem wird ausgehen in alle Völker. Die Juden werden ein missionierendes Volk sein, nämlich zu den Völkern gehen, die noch nichts von Jesus gehört haben, beziehungsweise zu den restlichen. Ihr Lieben, wir müssen wissen, dass eine Erweckung in der Geschichte der Menschheit seit 2000 Jahren nationenweit noch nie da war. Nie hat sich ein ganzes Volk bis zum letzten Kind und bis zum letzten Menschen bekehrt. Ich habe in Wales studiert, im Erweckungsgebiet damals in Wales, wo 1907 die Erweckung ausbrach. Und das Waliservolk ist ein singendes Volk und die haben diese wunderbaren Erlösungslieder in großen Chören, in den Konzerthallen gesungen, in London zum Beispiel auch, der großen Konzerthalle, und haben Jesus verherrlicht. Aber es waren vielleicht 50% oder 60% des Volkes, die zu Jesus gekommen waren, aber nicht alle 100%. In Ecklofstein gibt es eben einen Ort, oder in Ecklofstein war es so nach dem Krieg, dass Pfarrer Bibra dort gearbeitet hat, ein hingegebener Mann Gottes. Und da waren 50%, 60%, 70% der Bewohner entschieden gläubige, wiedergeborene Christen. Es gab so viele Hauskreise in Ecklofstein und Hammerbühl, dass eben eine Erweckung da war. Durch die Arbeit, nicht zuletzt, von Pfarrer Bibra. Aber was ich sagen will, eine Erweckung durchgreifend, wie sie im tausendjährigen Reich sein wird, dass eine ganze Nation, ein ganzes Volk dann Jesus Christus anbetet, war in dieser Zeit jetzt noch nie da, aber wir gehen darauf hin zu. Ja, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, wenn wir davon sprechen, denken wir an Apostelgeschichte 1, Vers 8, habe ich schon erwähnt, wo Jesus gen Himmel gefahren ist. Und was davor passiert ist, wie sich Jesus verherrlicht hat vor den Augen der Jünger, die Verklärung auf dem Berg Tabor, 2. Petrus 1, 16 bis 18. Das müssen wir mal lesen. Und ich war bei meiner letzten Reise auf Tabor. Wer war schon mal auf Tabor, auf dem Berg der Verklärung? Genau, einige waren dort. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, also Legenden oder Märchen, sagt Paulus, als wir euch kundgetan haben, was die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus betrifft, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das schreibt Petrus. Er war dabei mit Johannes und Jakobus, als Jesus verklärt wurde auf dem Berg, und plötzlich waren dort zwei weitere Männer, Mose und Elia. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie Mose dazu kommt, mit Elia zusammen vom Himmel her plötzlich zu erscheinen? Auf dem Berg der Verklärung. Mose war doch gestorben. Wir lesen nichts von einer Entrückung wie bei Elia, der im feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist. Aber im hebräischen Text heißt es so, dass der Elia nicht im Wagen drin war, im feurigen Wagen, sondern nebenher lief. Und deshalb schließen Theologen, jüdische Theologen vor allen Dingen, dass in dem feurigen Wagen Mose war. Der auferstandene Leib Mose war im Wagen, deshalb ist er in den Himmel gefahren und deshalb kam er dann mit Elia zusammen und ist den Jüngern erschienen und zu Jesus gekommen. Okay, das Ganze erfüllte sie mit großer Freude, lesen wir in Lukas Kapitel 24, 52, als sie nun sahen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, wurden die Jünger froh und sie freuten sich. Ja, und Freude ist eine Kraft. Das war ein anderer Vers in meinem Leben. Die Freude am Herrn ist deine Stärke, oder es heißt eigentlich deine schirmende Schutzwehr. Und wenn ich in Korsika war, 15 Mal, 25 Mal waren wir auf Korsika, da haben wir vor uns die Zitadelle. Und die Zitadelle in Calvi ist ein mächtiges Bauwerk gegen alle Feinde, die uneinnehmbar war. Die Freude am Herrn ist wie eine Zitadelle in meinem Leben immer wieder auch gewesen. Nachdem der Herr freiwillig erniedrigt und den Himmel verlassen hatte, kehrte er nun mit der Himmelfahrt zu Herrlichkeit und Ruhm zurück. Er hatte freiwillig den Himmel verlassen, um zu uns Menschen zu kommen, uns mit dem Vater zu versöhnen, für uns zu sterben. Aus Liebe zu uns Menschen ist Jesus gekommen. Jetzt ist er wieder zurückgegangen in die Herrlichkeit des Vaters. Damit, dass er zum Thron Gottes zurückkehrte, bewies er, dass sein Erlösungswerk vollendet war. Hebräer 1, Vers 3, lesen wir das. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus Christus sitzt oder manchmal steht er auch, lesen wir an einer anderen Stelle, und ist im Himmel. Und was macht er da? Er betet für uns, er ist der hohe Priester, er ist der Fürsprecher für uns, wenn der Feind uns verklagen will. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, dann tritt er für uns ein. Und viele Christen leiden ja darunter, dass sie sagen, ach, jetzt bin ich wieder gefallen. Oh, im Pietismus ist das sehr ausgeprägt gewesen in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, letzten zwei Jahrhunderten. Und ich habe das immer wieder in meinem Dienst als Evangelist gemerkt und gesehen, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie sagen, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder gesündigt habe, dann muss ich von unten mich wieder hocharbeiten, bis ich wieder gut bei Gott dastehe. Nein, hier steht, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Klar. Aber wenn es passiert, dass jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Mein Seelsorger oder mein geistlicher Vater sagte einmal zu mir in jungen Jahren, Hans-Jürgen, Sünde ist wie ein Eisenbahnunglück. Naja, das will man ja vermeiden. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Das tut Jesus heute für uns. Im Himmel wird es nicht langweilig sein übrigens. Ich habe jetzt eine Kassette, eine CD bestellt und da steht drauf, der Titel ist Wie wird es einmal im Himmel sein? Kennt ihr das? Da gibt es ein Buch und dann eine Kassette dazu. Und die habe ich schon verschenkt verschiedentlich. Und sagt den Leuten, das müsst ihr wissen, dass im Himmel es nicht langweilig ist, sondern da gibt es so viele verschiedene Facetten und Aufgaben. Und wir haben da nicht zu befürchten, wie manche Menschen sagen, ja, da muss ich auf der Wolke 7 die ganze Zeit nur noch loben und singen. Das ist nicht unbedingt so, sondern der Schreiber des Buches und dieser CD sagt ganz klar, was in der Bibel darüber steht. Und das ist sehr aufschlussreich. Ja, Jesus bestätigte durch seinen Sieg am Kreuz, dass er der Herr ist aller Herren, dass er der eigentliche hohe Priester ist für alle Menschen. In Epheser 4, 8 bis 10 lesen wir, darum heißt es aus Psalm 68, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aufgefahren ist, was ist das anderes, als dass er auch hinuntergefahren ist in die untersten Örter der Erde? Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist, über alle Himmel, auf dass er alles erfülle. Das ist wunderbar, wenn wir wissen, Jesus ist der, der durch seine Gegenwart den Himmel erfüllt und dann auf der Erde des tausendjährigen Reiches alles ebenfalls mit seiner Gegenwart erfüllen wird. Und dann erst, wenn eine neue Erde und ein neuer Himmel nach den tausend Jahren entsteht, Gott wird das machen, wie, wissen wir nicht, dafür reichen unsere dreidimensionalen Denkstrukturen nicht aus. Wir wissen, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und kein anderer als Professor Einstein hat uns gesagt, dass es mehr als die drei Dimensionen gibt. Es gibt die überdreidimensionale Welt. Mit seiner Relativitätstheorie hat er uns das vermitteln wollen. Es gibt mehr als was wir sehen. Mehr als die materielle Welt. Und wir als Menschen bestehen aus Geist, Seele und Leib. Wie ist das, was ich jetzt sage? Wo wird das kreiert? Mit meinen Händen? Nein. In meinem Geist, dem unsichtbaren Teil meiner Existenz. Dieser unsichtbare Teil meiner Existenz ist der Kern der Persönlichkeit eines Menschen. Und dieser unsichtbare Teil unserer Existenz existiert weiter. Deshalb wissen wir als Christen, wir hören nicht auf zu existieren, wenn wir die Augen zumachen und unser Leib aufhört zu leben oder zu existieren, sondern wenn wir gestorben sind, wenn unser Leib gestorben ist, sind wir noch lange nicht gestorben, aber wenn unser Leib gestorben ist, dann gehen wir als Kern der Persönlichkeit, die wir sind, in den Himmel zu Jesus Christus und werden ihn sehen, wie er ist. Wir denken an die Gegenwart. Das, was ich gesagt habe, ist schon sehr damit zu tun, dass wir hier es mit der Gegenwart zu tun haben. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt und tätig ist und der auch das Werk der Heiligung in uns fortführen will. Es heißt ja im Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Nun haben sich viele Leute angestrengt und haben gesagt, ich muss in der Heiligung leben, ich muss heilig sein, ich muss mich anstrengen, damit ich wirklich in der Heiligung lebe. Das ist ein guter Vorsatz, ist auch eine gute Erkenntnis und richtig. Aber um in der Heiligung zu leben, schaffen wir es nicht mit unserer eigenen Kraft. Wir brauchen die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, die Realität der Innewohnung des Heiligen Geistes in uns. Weil im Griechischen heißt das nämlich Heiligung, jaget nach dem heilig gemacht Sein. Jaget nach dem heilig gemacht Sein. Das heißt, es ist alles vollbracht. Du bist bereits heilig, das heißt passend für Gott. Du bist bereits in der Gegenwart Gottes durch seine Barmherzigkeit und Liebe und Veränderung und Erneuerung passend gemacht für den Himmel. Du musst jetzt nur in diesem Zustand des Heiligseins bleiben. Und das ist immer wieder eine neue Entscheidung, die wir ab und zu, vielleicht nicht immer, aber ab und zu doch ganz klar treffen müssen und sagen, Moment, da und da ist Sünde, da und da mache ich mich schuldig, ich sage Nein dazu. Na, das beginnt natürlich auch in den täglichen Situationen des Berufslebens wegen mir. In meinem Beruf, ich bin Handwerker, Industriekaufmann, Betriebswirt und einiges mehr. Und dann in einer großen Waggonfabrik war ich im Verkauf tätig und dann sollte ich eine Urkundenfälschung vornehmen, damit die Firma Rechnungen ausstellen konnte, für die keine wirkliche Arbeit geleistet wurde. Und da habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Oder mein Chef sagte beim Computerverkaufen, den Computer müssen wir für den und den Preis verkaufen. Da habe ich gedacht, den Preis ist der Computer nicht wert. Das soll er sich selber verkaufen. Nee, wir müssen schon auch bei diesem Gedanken, jaget nach der Heiligung, klare Entscheidungen und klare Strukturen sehen für unser Leben in der Nachfolge. Ein Blick in die Zukunft. Die Himmelfahrt ist ein Vorgeschmack auf ein zukünftiges Ereignis, auf das, wir uns freuen. Auf das Ereignis freuen wir uns. Die Engel verkündigten, als Jesus gen Himmel fuhr, so wie ihr ihn gesehen habt, so wird er wiederkommen und in Herrlichkeit und Macht wird er sich erzeigen. Gut. In dieser Freude sollen wir bleiben, sollen wir stehen. Und wenn wir unser Herz und unsere Zunge für unser Lebenswandel, für unsere Nachfolge gebrauchen, dann bleibt das Zeugnis des Heiligen Geistes auch seines, dass wir ihn treffen werden, wenn er wiederkommt. Dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Das Zeugnis bleibt in uns erhalten. Oder es verstärkt sich sogar. Weil wir ständig durch die Fürsprache des Jesus von Nazareth im Himmel gestärkt werden und Zuspruch erhalten durch den Heiligen Geist. Mit der Aufnahme in den Himmel erhalten wir die sichere Erwartung, dass er wiederkommt. Also mit der Aufnahme Jesu in den Himmel erwarten wir die sichere, haben wir die sichere Erwartung, dass er wiederkommt. Er wird das Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden, indem er uns durch den Heiligen Geist, den Parakletos im Griechischen, im Englischen heißt das übersetzt going alongside. Also der Heilige Geist geht an unserer Seite, ständig an unserer Seite. Wir wissen natürlich auch, er ist in uns, aber er geht wie ein Parakletos, wie ein Fürsprecher, wie ein Rechtsanwalt, ständig an unserer Seite. Deshalb sagt uns 2. Petrus 3, Vers 10, meidet das Klima der Sünde, lebt ohne Sünde und wie ich schon sagte, verändert euch in eurem Denken, dass ihr überhaupt diese Erkenntnis bekommt, ohne Sünde leben zu wollen. Wenn wir sündigen, nochmal zur Zusammenfassung, dass nicht jemand meint, ich sei ein Perfektionist, aber wir sind wirklich durch Jesus Christus in das Klima der Überwindungsmacht hineingekommen, dass wir Nein sagen können zur Sünde und Ja zu Jesus. Und da müssen wir uns entsprechend immer wieder verhalten. Ja, wer glaubt, der denkt, wer denkt, glaubt tiefer, hat mal jemand gesagt. Nochmal zurück zu der Anfangserklärung, wir leben in der Zeit der Endzeit. Einmal ist das im Blick auf uns selbst und dem Wiederkommen Jesu Christi, seine der Entrückung, habe ich schon gesagt. Andererseits aber auch im Blick auf Israel. In den letzten Tagen werden Menschen aus den Heidenvölkern zum Hause Jakobs kommen, um Gottes Wege zu lernen und nach Gottes Willen zu leben. Jesaja 2, Vers 2 sagt, von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Micha 4, Vers 1 und 2, Heil und Frieden wird sein für alle Völker. Erst in der Endzeit, den letzten Tagen, wie ich schon sagte, die letzten Tage, in denen wir leben, wird dieses geschehen, was vorher nicht war. Das Wort von Jerusalem tritt in dieser letzten Zeit immer deutlicher, auch jetzt schon zum Teil von verschiedenen Brüdern und Einrichtungen in Jerusalem in Erscheinung. Israel hat noch eine Decke über den Augen, das wissen wir. Bei der Staatsgründung 1948 gab es 12 messianische Juden, die dabei waren. Heute sind es etwa 3000 in Israel. Und diese Schar der sogenannten messianischen Juden wächst ständig. Die Decke über den Juden wird ihnen von Gott her genommen. Sobald wie die Vollzahl der Nationen sein wird, wird die Decke dann von ihren Augen genommen. Das steht in Römer Kapitel 11. Und dann wird ganz Israel den Messias erkennen. 11, Vers 25. Ja, ist ein Geheimnis. Israel ist ein Geheimnis. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Vollzahl der Heiden, also der nicht-jüdischen Völker, eingegangen ist, die an Jesus Christus glauben, heißt das. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Diese Decke haben wir schon oft gehört. Aber was wir oft nicht gehört haben, ist, dass diese Decke auch über den Nationen hängt. Jesaja Kapitel 25, 6 bis 7. Da steht das, dass über den Völkern auch eine Decke ist, dass sie das Thema Israel oft gar nicht erkennen können. Was sich heute in der UNO abspielt, ist unglaublich, welche Diffamierungen, Verleumdungen und Anschuldigungen durch die vielen Resolutionen geschehen, ist unglaublich. Auch, dass Deutschland an einem Tag im November achtmal gegen Israel gestimmt hat und einmal sich der Stimme enthalten hat. Oder was jetzt vor 4, 5, 6 Wochen geschah, dass der Außenminister Erklärungen abgab, beziehungsweise auch im Bundestag die FDP einen Antrag eingebracht hat, der pro-Israel war, und alle haben dagegen gestimmt. Okay, also was in unserem Volk vor sich geht, ist unglaublich, aber was mich erfreut und erstaunt, ist noch was Größeres. Israels UN-Botschafter beruft sich auf die Bibel. Das ist einmalig, noch nie in der Geschichte da gewesen, dass vor der ganzen Welt der UNO ein Vertreter Israels die Bibel nimmt und ganz ruhig und langsam die Kippa aufsetzt, das Buch nimmt, daraus vorliest. Als er das getan hat, nimmt er die Kippa wieder ab und legt das Buch auf den Tisch. Und was hat er zum Beispiel gesagt? Ich will mal etwas zitieren. Dannon las zunächst auf Hebräisch und dann auf Englisch 1. Mose 17, 7 bis 8 vor. Und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde gewesen seid. Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Dabei setzte er seine Kippa auf, im Gegensatz zu den christlichen Bischöfen, die ihr Kreuz auf dem Tempelberg abgelegt haben. Der Gebrauch der Bibel als Verteidigung des jüdischen Besitzanspruchs auf das Land Israel ist ein außergewöhnlicher Schritt in der heutigen modernen politischen Realität. Bislang haben israelische Politiker sich eher davor gescheut, die Schrift als Untermauerung der israelischen Forderungen zu nutzen. Jetzt aber werden sie mutig. Netanyahu war das ja schon in den letzten 2 Jahren, als er vor der UNO sprach mit seinen gewaltigen Ansprachen. Ist hochintelligent, würde ich sagen, sehr mutig. Und jemand sagte, es gibt 2 wiedergeborene Ministerpräsidenten, das ist der Markus Söder und Netanyahu. Maybe, Gott weiß es allein. Wie erwartet reagierten die Mainstream-Medien mit Spott und Häme. Sie schüttelten ihre Köpfe, weil sie es einfach nicht glauben konnten, dass ein offizielles Regierungsmitglied es wagen würde, die Bibel als Rechtfertigung des israelischen Rechts auf das Land zu gebrauchen. In Interviews nach dieser Rede zogen CNN und Al-Jazeera offen über die Vorstellung her, die Bibel hätte etwas mit dem Anspruch des jüdischen Volkes auf ein Heimatland im Land Israel zu tun. Was für mich bedeutet das alles sehr viel. Gott ist es, der seine Erfüllungen, seine Prophezeiungen in Erfüllung gehen lässt, die er über Israel hat und über die Gemeinde hat, über die Nationen hat. Nämlich, dass er bald wiederkommen wird als der die Gemeinde entrücken wird. Und zwar auch die Gemeinde, die aus den beiden besteht, aus Juden und Griechen, also aus Juden und Nichtjuden. Und das ist ja ein Prozess, den wir überall in der Welt, in Deutschland zum Teil auch haben, aber in Israel ganz besonders, dass viele Juden den Messias finden und so ein Bestandteil der Gemeinde sind. Und Epheser Kapitel 2 sagt, es wird ein neuer Mensch entstehen, der neue Mensch aus Juden und Griechen. Bis hierher, ich möchte damit aufhören und schließen. Ich möchte sagen, wer hat noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen, dass er wiedergeboren ist? Nur ein wiedergeborener Mensch kann das alles begreifen und kapieren. Und deshalb, wer das noch nicht hat, den lade ich ein, es heute Morgen zu tun, dass er sagt, ich will mich für Jesus entscheiden und will mein ganzes Leben unter seine Herrschaft stellen. Gott segne euch.